bin total aufgeregt, weil heute darf ich meine zwei Leidenschaften kombinieren. Also heute sprechen wir über Architektur und Feng Shui und ob es da Konflikte geben kann und wie man damit umgeht. Und das begeistert mich natürlich ganz besonders. Ich bin Julia Ries und ihr hört meinen Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Und wir sitzen hier im wundervollen Studio von Kerstin Trödinger. Und sie geleitet mich und euch durch diese Folge. Viel Vergnügen. Freut mich, dass du dich so drauf freust, deine zwei Disziplinen hier zu vereinen. Und es ist ja tatsächlich auch ein spannendes Thema, das manchmal tatsächlich, das war ja so ein bisschen der Aufhänger auch für diese Folge, und wir werden sogar zwei Folgen machen, war, dass es zu Konflikten kommt zwischen Architektur und Feng Shui, weil die nicht immer sich so eins sind in allem. Du bist ja die perfekte Person, um darüber jetzt zu sprechen, weil du bist Architektin und du wendest Feng Shui an. Das heißt, du siehst es aus beiden Seiten, sei es jetzt bei der Konzeptionierung als auch bei der Neugestaltung von Räumen. Das heißt, du hast sowohl den Blick, wie das Ganze von der architektonischen Seite her aussieht, also wie ein Haus geplant wird. Du hast da das Verständnis, was muss ein Haus zum Beispiel beinhalten oder was muss man berücksichtigen, dass so ein Haus auch steht. Aber eben auch die Feng Shui-Lehre, die du im Hintergrund hast, die ebenfalls Dinge vorsieht oder empfiehlt, die man berücksichtigen sollte, damit die Menschen, die darin in den Räumen leben, sich wohlfühlen und es ihnen gut geht. Fangen wir doch mal am Anfang an. Also wenn du dich als Architektin hinsetzt und planst, was betrachtest du oder was sind deine ersten Überlegungen in diesem Prozess? Ist das die Funktion, die Ästhetik, die Statik beispielsweise oder das Budget? Und, ich schließe gleich die nächste Frage mit an, wie sieht es aus Feng Shui-Sicht aus? Also tatsächlich ist das allererste, mit dem ich mich auseinandersetze, das Budget. Mhm. Allein schon, weil die Baukosten die Grundlage für mein Honorar sind. Also wenn mich jemand kontaktiert und sagt, ich würde gerne ein Haus bauen, dann ist meine erste Frage, wie ist das Budget? Mhm. Und die zweite Frage, wie groß soll das Haus sein? Weil ich nämlich im nächsten Schritt sofort überprüfen kann, passt das zusammen? Da fließt Feng Shui sozusagen noch gar nicht mit rein. Eigentlich erst in der dritten Frage, wenn ich sage, okay, wo ist das Grundstück und wann habt ihr Geburtstag? Weil ich dann gleich im Kopf prüfe, okay, wie können wir auf diesem Grundstück ein Haus platzieren, dass es schon mal grundsätzlich eher zur Ost- oder zur Westgruppe passt, je nachdem, wer eben jetzt dieses Haus benutzt. Und tatsächlich definiert am Ende das Budget die Größe des Hauses. Ich kann dann noch ein paar Stellschrauben durch Gestaltung und so weiter drehen. Aber das ist so der Kernpunkt, mit dem alles beginnt.
In der Architektur gibt es ja diesen berühmten Satz, Form follows Function. Was würde denn Feng Shui darauf antworten?
Macht im Prinzip total Sinn. Jetzt muss ich ein bisschen anders anfangen. Als ich Architektur studiert habe, gab es natürlich diesen Satz, Form follows Function. Im Sinne von, was braucht dieser Raum, was braucht dieses Gebäude und wie gestaltet sich dieser Raum für das, was in dem Raum passiert oder die Räume. Und am Ende entsteht eine Kubatur. Manchmal kann der Ansatz auch andersrum sein. Man hat eine, ich sage jetzt mal, Skulptur im Kopf, wenn es jetzt nicht das Einfamilienhaus ist, das ein Satteldach haben muss. Und dann verändert man die äußere Form dieser Skulptur entsprechend der benötigten Räume, die drin sind. Aber so, dass man denkt ein bisschen mehr von außen nach innen. Der Gedanke Form follows Function ist mehr der Gedanke von innen nach außen, den ich sowieso mehr verfolge. Aber im Studium habe ich erst mal von außen nach innen gedacht. Dann irgendwann ging es mehr in Richtung, okay, und jetzt passt das Ganze an die Funktion an. Und dann ist was Interessantes passiert. Denn dann bin ich beim Karl Willi Wittstadt gelandet, bei dem Innenarchitekten. und habe nicht nur Feng Shui gelernt, sondern ich habe tatsächlich meine gesamte Denke umgedreht aus der innenarchitektonischen Sicht heraus. Das heißt, wir haben die Räume noch viel mehr in den Fokus gesetzt. Und dann wurde das Gebäude halt größer oder hat einen Vorsprung bekommen oder sowas in der Art. Mhm. Also das heißt, da wurde dieses Form follows Function noch viel mehr umgesetzt. Und dann kam on top der Feng Shui-Gedanke und damit war nicht mehr der Raum im Fokus, sondern der Mensch. Mhm. Und das hat tatsächlich meinen Planungsansatz komplett auf den Kopf gestellt. Also ich habe im Prinzip die Dinge, die im Studium hochgehalten wurden mit, ach, experimentier mal mit Formen und solche Geschichten. Ja, das schwingt irgendwo im Hintergrund noch mit, aber ist nicht mehr mein Planungsansatz, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt und gibt sozusagen auch die Funktion her und die wiederum definiert am Ende den Raum.
Ja, und ich habe da, wenn du sagst, dass es da so hochgehalten wurde, da hat man ja so große Entwürfe irgendwie auch im Kopf, also irgendwie Oper in Sydney, irgendwie so ganz spezielle Dinge. Wie heißt diese berühmte Architektin, die
Zaha Hadid?
Genau, dankeschön. Sowas, was die entworfen hat, aber das hast du ja im Alltag in der Regel nicht. Also ein Einfamilienhaus, da sagt ja jetzt keiner, stell mir da irgendwie, abgesehen davon, dass das wahrscheinlich gar nicht gehen würde, aufgrund der Regelungen, die wir hier in Deutschland haben. Das ist ja selten der Fall. Interessant finde ich, dass du gesagt hast, du bist sozusagen immer mehr ins Innen gegangen. Mhm. Also von kommend von außen dann in die Räume bis schlussendlich in den Menschen.
Ja. Also tatsächlich fange ich mit den Menschen und mit den Räumen an und am Schluss gucke ich, dass dann auch noch ein schönes Haus draus wird.
Mhm. Ich möchte da mal ganz konkret jetzt auf Bereiche eingehen. Also dass man auch so eine Vorstellung hat und vor allen Dingen dann so ein bisschen ein Werkzeug auch an der Hand, wenn ich jetzt Bauherrin bin oder auch Architektin, dass ich ganz konkrete Anhaltspunkte habe. Also viele Menschen, auch gerade was du so in schöner Wohnen Zeitschriften siehst, sind so große, offene Küchen, Ess-, Wohnbereiche, riesige Räume, die so eine Weite darstellen und also ganz toll sind. Wie sieht das Feng Shui? Ist so ein Raum aus Feng Shui-Sicht ein Problem? Beziehungsweise was würdest du, wenn ich jetzt ankäme und dir sag, ich möchte, dass das so wird, mir empfehlen?
Sehr schön. Ach, da habe ich gleich wieder so viele Gedanken.
Das ist nichts Neues. Passiert
jedes Mal. Ja. Erstens, wenn jemand kommt, und den Fall habe ich tatsächlich häufiger, und sagt, oh, ich will unbedingt so einen ganz großen Raum und überall Fenster, es soll ganz viel Licht und Luft sein, dann klingt das im ersten Moment toll, wie du selber gesagt hast. Und jetzt sogar ohne Feng Shui hinterfrage ich das und sag, okay, und wo in diesem Wohnraum als Beispiel hast du es dann gemütlich, wenn überall Fenster sind? Also wenn ich jetzt an den berühmten Pavillon von Le Corbusier denke, der rundum Glas hat, wo findest du Rückzug? Findest du nicht. Wird schwierig. Und wenn ich jetzt Feng Shui natürlich on top noch draufsetze, dann erinnere ich jetzt an die vier Krafttiere, also eine Anwendung aus der Umgebungslehre. Irgendwo brauche ich Sicherheit durch eine Wand im Rücken. Und ich brauche Sicherheit und Geborgenheit durch den Drachen links und den Tiger rechts und den weiten Blick nach vorne. Wenn ich jetzt den weiten Blick rundherum habe und keine Wand, kann ich mit den vier Krafttieren schon mal nichts anfangen. Das heißt, ich verhindere eine glücksbringende, skipotenzierende Kombination aus Anordnung von Möbeln und so weiter und fühle mich weniger wohl. Also das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt im Feng Shui ist die Ausgewogenheit der Elemente. Wenn ich jetzt überall Glas habe und dann am Ende noch einen glatten Boden und eine weiße Decke, dann dominiert da Metall durch die weiße Decke. Der glatte Boden, je nach Farbe, kann jetzt Metall- oder Erdqualität haben. Und durch die vielen Glasflächen das Wasser. Wo ist das Holz? Wo ist das Feuer? Wie bringe ich eine Harmonie in diese fünf Elemente rein, wenn ich nur daran interessiert bin? Und der letzte und auch ganz wichtige Punkt ist, die Größe eines Raumes und eines Gebäudes müssen zur Nutzung passen. Jetzt sind wir wieder bei dem Form follows Function. Wenn
ein Haus zu groß ist und nur von zwei Personen zum Beispiel bewohnt wird, dann liegen Ecken und Energien brach und dann kippen die irgendwann. Wenn ein Raum zu groß ist, um von zwei oder einer Person bewohnt werden zu können, dann kippt es an der einen oder anderen Stelle und wirkt sich negativ auf die Gesamtenergie aus.
Du hast auch schon so ein bisschen meine nächste Frage mit beantwortet. Ich möchte sie aber trotzdem nochmal explizit stellen. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Raum ist nicht groß, aber dennoch möchte ich eine komplette Glasfront. Es ist jetzt kein großer Raum, aber ich sage, ich will da so ein Panoramafenster oder vielleicht sogar zwei von zwei Seiten. Wie steht Feng Shui dazu?
Wie Chap Cheng Hai immer sagte, it depends. Also es kommt wirklich darauf an, es spricht überhaupt nichts gegen große Fenster, auch gegen ein Panoramafenster. Nur ich würde es halt an vier Seiten oder drei Seiten vermeiden. Ich würde darauf achten, dass irgendwo immer ein sicherer Ort bleibt. Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel an einen Wohnraum denke mit einer offenen Küche, da spricht jetzt auch nichts dagegen. Jetzt könnte man ein bisschen aus Feng Shui-Sicht auch argumentieren, ja Moment mal, aber durch das Wasser, durch den Wasserabfluss fließt doch auch das Qi ab. Ist es dann nicht problematisch? Also das wäre so ein Punkt, den man dann nochmal separat betrachten könnte. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich sogar vielleicht ganz schön, ganz nett. Wo stellst du denn die Küchenzeile hin, wenn du überall nur Fenster hast? Und Feng Shui Problem, wenn der Herd in einer Insel in der Mitte steht, ohne Wandanschluss, hält die Familie nicht mehr zusammen. Also ich produziere sozusagen nachfolgend immer mehr Probleme, die ich dann irgendwie anders kompliziert lösen muss. Deswegen, ich würde mir immer angucken, es spricht nichts dagegen, ein großes Fenster, auch zwei, auch wenn die gegenüber liegen, muss man sich halt gucken, okay, was passiert dazwischen? Wenn jetzt dazwischen die Sofalandschaft ist, werde ich da nie zur Ruhe kommen, weil das Qi durchrauscht. Wenn das Sofa aber woanders steht und ich habe einfach einen vielleicht sogar sehr lebendigen Bereich zwischen diesen zwei Fenstern, dann kann das ja wieder funktionieren. Also man muss es sich tatsächlich immer individuell anschauen.
Ja, und ich habe jetzt so zwei, also sowohl Möbel als auch Einrichtungselemente im Kopf, die sowas vielleicht auffangen. Das eine ist dieses hängende Ei. Ich habe mir gedacht, wenn du sowas in einem großen offenen Raum hast, hast du ja da quasi wie so eine kleine Koje oder so ein kleines Nest, wo du so ein, zum Beispiel so einen Bereich schaffen könntest. Oder es gibt ja auch, ich meine gut, das ist auch so ein typisches Zeitschriftending, große Räume, die dann in der Mitte zum Beispiel so eine Absenkung haben, wo man dann auch, also vieles könnte ich mir vorstellen, kann man vielleicht auch mit den entsprechenden Möbeln, also wie so ein Ohrensessel, der so richtig rumgeht, da schaffst du ja auch dann so eine gewisse Wohligkeit.
Genau, und da sprichst du jetzt was ganz Tolles an. Ich hatte neulich ein Gespräch mit meiner Schwester, die gesagt hat, was sie ganz interessant fand, egal welche meiner Wohnungen sie betreten hat, sie hat sich immer sofort wohlgefühlt und kann es nicht festmachen an was. Und gleichzeitig hat sie das Problem, dass bei ihrem Freund im Haus irgendwas passt nicht, ist nicht so ganz gemütlich. Und ich habe mir das dann angeschaut und da ist im Prinzip genau das passiert, was bei großen Räumen sehr schnell passieren kann. Der Raum hat irgendwie geschwommen, der hatte keine Struktur, keine Richtung. Also das ist jetzt auch ein bisschen sowas wie Raumpsychologie. Ein Raum braucht eine Richtung, wo ist hinten, wo ist vorne, damit man Orientierung hat und damit natürlich auch die nötige Sicherheit, die wir alle brauchen. Und da war es so, der hat sich so L-förmig um die Ecke entwickelt, der Raum. Und in der einen Ecke war halt das Sofa und um die Ecke war dann der Esstisch und hat sich dann zur offenen Küche hin entwickelt. Und das ist alles so durchgeflossen und es war irgendwie so diffus. Und mein Hilfsmittel an dieser Stelle, das hatte jetzt an der Stelle auch Feng Shui-Gründe, habe ich gesagt, mach einen Raumteiler. Jetzt muss man ja nicht jeden großen Raum gleich teilen. Aber der Trick ist zum Beispiel, dass man dann beim Sofa, der Wohnlandschaft oder dem Ohrensessel oder dem hängenden Ei, dass man eine Insel schafft. Dass man zum Beispiel mit einem bewusst gewählten, ich persönlich stehe auf große runde Teppiche, keine Ahnung warum,
dass man eine Insel schafft, dass man da einen großen Teppich platziert, der vielleicht halb unterm Sofa vorkommt, in den Sessel tuschiert und dann bekommt das einen Schwerpunkt. So wie die Absenkung, die du angesprochen hast. Dann ist da ein Zentrum und da konzentriert sich dann das, hier kann ich mich entspannen und außenrum können andere Dinge passieren. Dann brauche ich natürlich noch einen zusätzlichen Schutz wieder im Rücken, aber das kann ich ja auch mit Möbelarrangements, mit einem halbhohen Regal oder solche Sachen, kann ich das ja erreichen, wenn ich sage, ich will aber diesen großen luftigen Raum erhalten. Also ich empfehle dann bei so einem diffusen Ungemütlichkeitsgefühl, empfehle ich durch eben zum Beispiel Teppiche oder bewusste Farbgestaltungen, die Dinge zusammenführen, thematisch Inseln zu schaffen oder durch Licht. Ich kann dann auch mit der Platzierung von Lampen für Lichtinseln sorgen und damit bekommt der Raum plötzlich eine Struktur. In jedem Raum gibt es Ecken, da ist was Lebendiges, es gibt Ecken, da ist was Ruhiges, es gibt Ecken, die werden nicht genutzt, da stehen immer komische Sachen rum. Das ist immer so. Und das kann ich ja ganz bewusst gestalten und schon bekommt der Raum eine Struktur, eine Orientierung und wird sofort wohliger. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der jetzt mit Feng Shui nichts zu tun hat, zum Stichwort Gemütlichkeit, in so großen offenen Räumen besteht immer die Gefahr, dass es hallt. Und da ist es ganz wichtig, schallschluckende Elemente oder Flächen unterzubringen. Und wenn es nur irgendwie in der Decke ist, dass die mehr Schall schluckt, je weniger Hall vorhanden, desto gemütlicher wird dieser Raum empfunden.
Das ist interessant. Ich war gerade bei einer Freundin zu Besuch, die ein Wohnzimmer haben, die wohnen in einem Haus, wo auch von zwei Seiten sozusagen die komplette Seite verglast ist, mit Blick zur Terrasse und Garten. Und die haben das ganz toll auch geschafft, zum einen mit Pflanzen einen Raum abzustecken, gleichzeitig Pflanzen auch vor diesem Glas platziert, also da, wo du es jetzt nicht öffnest, so ein bisschen in den Ecken. Und dann noch so flankiert mit so einer Bogenlampe, also durch einzelne Elemente sozusagen den großen Raum nochmal geteilt und so, ja, so ein Nest geschaffen, damit es nicht so durchfließt und er nicht so schwimmt. Und das hat mich, also ist mir aufgefallen und es hat auch sofort für ein wohliges Gefühl gesorgt. Man sitzt dort, man ist gemütlich, obwohl diese großen Glasfronten da sind.
Genau, das ist genau die Empfehlung.
Ja.
Dann schaffe Inseln. Und dann hast du über dir trotzdem diesen großen Raum zur Verfügung und fühlst diese Weite, was ja viele wollen. Das ist perfekt. Mir kam gerade ein Gedanke, wenn man so Architektur- oder Innenarchitekturzeitschriften anschaut, dann sieht man oft Fotos von Räumen mit ganz viel Raum. Da ist eine schlichte Wand und dann steht da ein Sessel und eine Pflanze. Und du denkst, oh geil, will ich auch. Und ich habe mich gerade gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum empfinden wir das als schön, obwohl es eigentlich nicht unbedingt gemütlich ist? Und ich spekuliere einfach darauf, wir sind so vielen Reizen ausgesetzt, dass wir das als Ruheoase empfinden und deswegen auch dieses Bedürfnis nach dieser Größe und der Weite haben. Und dann passiert das Leben. Also ich kann mir das so gut vorstellen, dass Leute sich große Wohnräume wünschen, planen, kreieren und dann ziehen sie ein. Und dann wird hier noch ein Möbel und da noch ein Schrank platziert, weil irgendwo muss das ganze Zeug ja hin. Und dann wird's plötzlich unsortiert, krustelig und ungemütlich. Und deswegen ist das mit den Inseln dann wieder so wichtig.
Da habe ich gleich eine Frage, die ich dir eigentlich später erst stellen wollte, aber die jetzt gut passt. Ist Minimalismus aus Feng Shui-Sicht eigentlich gut?
Feng Shui sagt, oder ein Feng Shui-Prinzip ist Ordnung, Struktur, Aufgeräumtheit, damit es Qi sauber fließen kann. Jetzt kann Minimalismus auch mit den fünf Elementen harmonisch gestaltet sein. Dann passt's. Die meisten verbinden Minimalismus allerdings mit weißen Wänden, weißen Möbeln und einer schlichten Metallleuchte, jetzt als Beispiel. Dann ist das Ganze zu metalllastig.
Also ich nicht.
Ja, du nicht, das ist klar.
Nee, aber ich würde ich gar nicht sagen, dass es die meisten so verbinden mit weiß unbedingt. Ich finde, Minimalismus ist, wie der Name schon sagt, bedeutet wenig. Also, das muss jetzt nicht automatisch weiß sein. Also ich habe sozusagen ein Sideboard und da steht eine Vase drauf und ein, wie heißen sie immer, Coffee-Table-Buch, so wie man es so schön kennt. Und darf auch farbig sein, aber
dann großartig. Weil dann herrscht da Klarheit. Und Klarheit ist für alle Beteiligten gut und sinnvoll.
Aber ich glaube, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, dann kommt das Leben. Also
dann
es ist einfach auch schwierig. Genau. Ja. Also eine gewisse Anzahl an Dingen braucht man einfach. Also
und die geilsten Wohnungen haben Singles. Weil die den Minimalismus dann auch für sich leben können und keiner dazwischen funkt.
Ja, ja.
Aber wenn da das erste Spielzeugauto steht, hast du schon verloren.
Ja, ist richtig. Welche Rolle spielt die Position von Türen?
Schon eine große Rolle.
Was ja auch wieder ein Konfliktthema sein kann zwischen Architektur und Feng Shui.
Ja. Beispiel barockes Schloss. Türenfluchten, die ja schon ästhetisch sind, keine Frage. Aber aus Feng Shui-Sicht durchaus problematisch sein können, weil das Qi einfach durchrauscht.
Mhm.
Das Lustige ist, ich habe jetzt, glaube ich, gerade das Schloss Nymphenburg im Kopf, mit einer Türenflucht, die aber eher an der Fensterseite gelegen ist und nicht mittig. Was jetzt noch besser ist, aber eine Türenflucht mittig, schwierig.
Das sind ja ganz bodenständige Beispiele, die wir hier bringen.
Total bodenständig. Aber ich habe tatsächlich ein bodenständiges Beispiel.
Bitte, unbedingt.
Ich habe genauso ein Haus entworfen.
Mhm.
Also auf Wunsch einer Bauherrin, die von ihrem Stil und ihrem Gestaltungsansatz da eher klassisch unterwegs ist. Und die wollte auch unbedingt eine Flucht von Fenster und Doppeltür in Wohnraum, in Essraum und vorne wieder raus aus dem Fenster.
Mhm.
Und ich habe ihr das so geplant. Zum einen, weil sie es wollte. Und ich habe ihr aber auch eine Schiebetür eingeplant.
Mhm.
Also ich habe für Qi-Bremsen gesorgt. Und der Beginn des Ganzen war jetzt ein gewöhnliches Fenster und keine große Fenstertür und schon gar nicht die Haustür. Und das Ende war auch eine kleine Terrassentür, die sozusagen zwar in den Garten führt, aber dann tauchen relativ schnell Pflanzen auf. Also zum einen hat sie ihre Flucht. Und sie findet die auch wunderbar und es wirkt auch schön. Und zum anderen sind dann vor allem im Wohnraum auch links und rechts davon genug Platz für Inseln. Und diese Bremsen sind eingebaut. Sie kann die Tür zumachen und sie sind noch nicht eingezogen, aber bald.
Mhm.
Und ich werde sie so in 1-2 Jahren mal fragen, wie oft diese Tür eigentlich offen oder geschlossen ist.
Mhm.
Weil es interessiert mich dann schon auch, was draus gemacht wird. Also man hat eine Vorstellung und dann kommt das Leben.
Ja, ja, genau. Ich habe da zwei Bilder im Kopf. Das eine sind auch, ich sag jetzt aus dem Fernsehen, habe ich das Bild im Kopf, große Häuser, die, wenn du reinkommst, da steht ein großer Tisch mit einem riesigen Strauß und dann geht's erst in die weiteren Räume. Ist ja im Prinzip die gleiche Funktion, wenn man jetzt kein großes Haus hat oder also das sind meistens so riesige Häuser. Kann man das Ganze ja auch in klein machen, wie zum Beispiel ja auch ganz viele Asiaten machen, wenn du da reinkommst, also asiatische Restaurants reinkommst und die haben dann vor der Tür und vor dem Gastraum sozusagen nochmal beispielsweise so ein Sideboard oder auch so diese langgezogenen Pflanzenkübel, wo man dann Pflanzen reinstellen kann. Das erfüllt ja genau die gleiche Funktion. Sowas kann man ja theoretisch dann auch.
Genau.
Einplanen.
Absolut wichtig, denn auch bei diesem Haus, das ich da geplant hatte, hatten die ganz am Anfang die Idee, den Eingang von der anderen Seite zu machen, um dann in einer Achse ins Wohnzimmer rein und vorne aus dem Wohnzimmer wieder raus auf die Terrasse in den Garten.
Mhm.
Und das habe ich ihnen recht schnell ausgeredet, weil das wäre genau das Problem, dass nämlich das Qi, das reingetragen wird, sofort wieder rausfließt. Und sowas gibt's häufig auch bei moderner geplanten Gebäuden, dass man immer sagt, ich will reinkommen und will dann gleich den Durchblick und diese Freiheit haben. Das ist zwar einerseits schön, aber andererseits eben gefährlich, weil das Qi dann nicht im Haus bleibt.
Mhm.
Und wenn du dann auch noch ein Gefälle hast im Gelände, dann rauscht's erst recht raus.
Aber jetzt habe ich eine ganz verrückte Frage. Jetzt angenommen, ich habe ein Haus, wo der Eingang schlecht positioniert ist. Also sprich, wo im Prinzip negative Energien reingetragen werden würden. Wäre das dann eine Lösung, dass man sagt, okay, da kommen zwar schlechte rein, aber die gehen ja gleich sofort wieder raus.
Aber wenn
ich kann den Gedanken total nachvollziehen. Also raus
ich
mit dem
merke,
Schlechten.
Wie es arbeitet.
Ja, ja, genau. Aber dann bleibt ja gar nichts im Haus.
Also und was bedeutet das?
Also weil dass das Haus energielos ist und damit auch die Menschen.
Aha.
Und jetzt passiert aber
das. Also ist das so? Ist das
ja.
Kommt Chi nicht noch irgendwo anders rein?
Ja, schon irgendwie, aber der Haupteintrag passiert nun mal durch die Haustür.
Mhm.
Selbst wenn ich als Familie die Garage und den Seiteneingang benutze, die Besucher kommen über die Haustür, die Post kommt über die Haustür und so weiter. Also mhm. der Hauptstrom kommt schon über die Haustür. Aber, mhm. jetzt passiert was Interessantes. Es gibt in der Umgebungslehre eine Formel, die abhängig davon, welche Himmelsrichtung die Haustür hat, empfiehlt nach der Haustür, wenn man in der Haustür steht und nach außen blickt oder von außen gesehen vor der Haustür, entweder empfiehlt, das Ganze offen zu lassen und da soll ein bisschen ein Hang sein, damit das Qi schnell abfließen kann, eben um schlechtes Qi rauszuleiten.
Mhm.
Oder wenn das in einer anderen Himmelsrichtung orientiert ist, da eine Wand oder eine Barriere einzubauen, um das Qi zu sammeln.
Mhm.
Also finde ich eine ganz spannende Formel, die wirklich von der Himmelsrichtung der Haustür abhängig mhm. ist. Und genau den Fall hatte ich gerade in einer Feng Shui-Beratung. Also genau dieses Thema, sie hatten das Gefühl, dass nichts gehalten wird. Das Geld fließt gleich wieder raus, die Energie fließt gleich wieder raus, irgendwie so. Und tatsächlich hatten die genau diese Kombination und ich habe ihnen empfohlen, da vorne ein Mäuerchen und ein Gartentürchen einzubauen, mhm. weil sie sowieso auch noch diesen abschüssigen Hang hatten.
Mhm.
Und ich bin sehr gespannt, wie sich das bei ihnen ändert, wenn sie das jetzt umgesetzt haben.
Mhm. Okay, halt uns auf dem Laufenden.
Mhm.
Gibt es eigentlich aktuelle oder auch vergangene architektonische Trends, die Feng Shui erschweren?
Ja.
Erzähl.
Interessanterweise auch in China.
Mhm.
Also, weil mir fällt jetzt da ein ganz konkretes Beispiel ein. Es ist im Feng Shui-Sinne immer problematisch, wenn ein Raum in der Luft steht. Wenn er kein Fundament hat. Wenn eine.
Also, so Überhang.
Genau.
Bauten.
Wenn eine Durchfahrt ist oder eben ein Überhang, wenn es auskragt und so weiter. Und vielleicht erinnerst du dich, es wurden ja für die Olympiade in Peking ganz viele neue abgefahrene Gebäude gebaut. Und da gab es ja ein ganz bekanntes, das um die Ecke ging und sozusagen der Bereich der Ecke schwebte in der Luft, relativ groß. Ich weiß nicht, ob das eine Bibliothek war oder irgend sowas, habe ich jetzt vergessen.
Mhm.
Wurde auch prämiert, mit Architekturpreisen ausgezeichnet und so. Und ja, irgendwie total interessante Architektur und viele Architekten oder die meisten würden sagen, boah, cool und revolutionär und spannend. Und das Witzige ist, Feng Shui hat mich schon so sehr beeinflusst und geprägt, dass ich es sofort als kritisch empfinde.
Mhm.
Also, weil wenn du es anschaust, fragst du dich schon intuitiv, wie bleibt denn das stehen?
Mhm.
Das bleibt nur stehen, indem du es auch wirklich rückverankerst im Untergrund, dass es eben nicht zu der Seite kippt, wo der Überhang ist.
Mhm.
Und das ist genau das Problem. Also es gibt viele schöne, auch ästhetische Gebäude, die so etwas haben und das ist problematisch.
Mhm.
Also auch kleinere, überstehende Räume sind problematisch. Und das Interessante ist jetzt, da sind wir jetzt wieder beim Thema Funktion. Bei einem Wohngebäude würde ich sowas vermeiden wollen. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt da ein kleiner Überhang ist, wenn das jetzt einen Meter raussteht, aber mein Schreibtisch oder mein Bett steht in einer anderen Ecke, dann ist das nicht so relevant. Aber wenn der ganze Raum übersteht und keinen Untergrund hat, dann ist das zu vermeiden, weil der Raum ist schlecht. Der hat kein Fundament, also wirklich im bildlichen Sinne.
Mhm.
Und das Interessante ist, wenn man sich zum Beispiel Bürogebäude anschaut, Banken oder irgend sowas, könnte man ja vermuten, dass der Geschäftsführer sich diesen Raum sucht, weil er ja dann so einen geilen Blick hat und so weiter. Aber dann läuft das Geschäft nicht. Und es gibt tatsächlich ganz viele Firmen oder Konzerne, wo der Geschäftsführer diesen Raum gerade nicht nutzt, sondern lieber der Nächste unter ihm,
ja,
so ungefähr.
Ja, im Konferenzraum arbeitet.
Weil sie es vielleicht spüren oder weil vielleicht auch mehr Konzerne sich nach Feng Shui beraten lassen, als wir denken.
Mhm. Aber so gesehen sind ja gerade diese mobilen oder fluiden Arbeitsräume, die ja jetzt ganz viele Firmen haben, dass du nicht mehr deinen festen Arbeitsplatz hast, sondern du kommst dann mit deinem Laptop und hast vielleicht so paar Habseligkeiten dann, die du in deinem Spind hast, und suchst dir dann immer individuell deinen Platz. Ja, genau das Richtige.
Ja. Kann ich mir vorher schon überlegen, in welche Richtung will ich sitzen?
Genau.
Wo will ich die Wand haben? Gefällt mir jetzt der grüne oder der blaue Bereich
und
besser?
Und vielleicht auch individuell zu der Tätigkeit, die du an dem Tag ausführst.
Genau. Mhm. Ja, sehr
ja,
schlau.
Spannend. Mhm. Ja, also es ist ein, finde ich, total komplexes und gleichzeitig spannendes Thema, dieses, ja, das irgendwie beides unter einen Hut zu kriegen oder wem gibt man hier Vorrang? Mhm. Und deswegen haben wir ja auch noch mindestens eine weitere Folge dazu geplant, weil es einfach da total viele Aspekte noch gibt, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Aber um jetzt da diese Folge auch nicht zu sprengen, bleibt einfach dran. Abonniert den Podcast am besten, weil dann werdet ihr nämlich sehen, wann die nächste Folge rauskommt. Und wenn ihr jemanden kennt, der gerade baut oder plant oder umbaut, leitet doch die Folge gern mal weiter, damit die dann auch gleich schon wissen, worauf können sie achten, wenn sie ihr Haus, ihre Wohnung nach Feng Shui gestalten wollen. Und wer will das nicht?
Eben. Und schickt mir bitte gerne Fragen und Anregungen zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen, mhm. weil je konkreter es wird, desto mehr kann ich drüber reden.
Ja, und vielleicht können wir dann die ein oder andere Frage auch in die nächste Folge oder einer der nächsten Folgen mit einbauen.
Super.
Also, vielen Dank fürs Einschalten. Danke dir, Julia, für diese ganzen Ausführungen.
Danke dir für die vielen tollen Fragen und danke euch fürs Zuhören.
Bis in 2 Wochen.
Alles Gute. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von True Podcast Productions.